Herzlich willkommen in der August-Sendung von LX Radio, eurer queer-feministischen Lieblingsradiosendung auf FSK. Jeden dritten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr. Und wir haben heute eine Gästin im Studio, und zwar Nathalie vom Deichmatt. Hallo Nathalie.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Und bevor wir ins Gespräch mit dir gehen, hören wir gleich nochmal. Das erste Lied war auch schon von eurer Playlist vom March. Und jetzt hören wir gleich noch einen Song davon. Und ja, wir werden heute viel erfahren über die Organisation des Deichmarches. Und danach wird es aber auch wie immer eine Buchrezension und einen queerfeministischen Newsflash geben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und viel Spaß.
Als Künstlerin des Monats im August 2026 möchte ich euch für das LX Radio Nenda vorstellen. Nenda, eigentlich Nenda Neururer, ist im Tiroler Ötztal aufgewachsen und lebt heute in London. Sie ist Musikerin und Schauspielerin und verbindet in ihrer Musik Rap und Spoken Word mit Indie, Soul und Jazz. Dabei wechselt sie zwischen Englisch, Hochdeutsch und Tiroler Dialekt. 2021 veröffentlichte sie Mixed Feelings, ein Song über ihre Erfahrung als schwarze Tirolerin und über Alltagsrassismus. Der Song landete auf Platz 1 der Jahrescharts von FM4, einem österreichischen Radiosender des ORF, und ist ihr größter Hit bisher. Seitdem beschäftigt sie sich in ihrer Musik immer wieder mit Identität, Zugehörigkeit und gesellschaftspolitischen Fragen. 2025, also letztes Jahr, folgte mit Kra ihr Debütalbum. Und auf diesem Album geht es unter anderem um Verlust, Trauer und auch um Rassismus. Und musikalisch ist das Album eine Mischung aus Rap, Spoken Word, Indie Rock, Jazz und Soul. Und wir hören jetzt Nenda mit ihrem Song Mixed Feelings.
For all the bitches that underestimated me, you've come out the end of this well rested, I see.
Hallo Nathalie, wie schön, dass du da bist hier bei Le Radio auf 93.0 MHz. Heute ist das Thema unserer Sendung der Deichmarch und du bist die Moderatorin, right?
Ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, das war jetzt das dritte oder vierte Mal. Wow. Meistens halt im Duo mit einer anderen Person.
Cool. Willst du uns einmal noch ein bisschen was erzählen, wie du zum Deichmarch gekommen bist, was der für dich bedeutet?
Ja, ich war halt vor dem Deichmarch zweimal, glaube ich, Teilnehmerin, einfach nur so. 2019 zum ersten Mal und 2022, glaube ich. Das kam dann vor allem dazu, ich bin eigentlich bei Amnesty bzw. Queer Amnesty Hamburg tätig, mhm, oder tätig gewesen. Momentan eher nicht so. Aber vor allem lange Zeit, seit 2018, eigentlich bei Amnesty tätig gewesen. Und das war dann zu dem Zeitpunkt so, dass das Lesbennetzwerk eine Veranstaltung mitorganisierte zu zwei lesbischen Gefangenen in Iran. Und es gab eine Kundgebung vor dem iranischen Konsulat und da hatte man Queer Amnesty Hamburg angefragt um eine Rede. Das hatte ich dann übernommen und dadurch kam halt auch dieser Kontakt vom Lesbennetzwerk zu uns und ich wurde halt zum Lesbennetzwerk eingeladen. Und damals war das noch so, dass das Lesbennetzwerk halt den Deichmarch in Hamburg gemacht hat. Mittlerweile sind es zwei verschiedene Orga-Gruppen. Einmal Lesbennetzwerk Hamburg, wo halt viele Menschen aus Organisationen mit Queerschwerpunkt in Hamburg sind, aber auch viele Einzelpersonen. Und dann gibt es halt Deichmarch Hamburg, wo halt hauptsächlich, würde ich sagen, Einzelpersonen sind. Viele haben halt noch Connections zu anderen Orgas, aber es ist halt hauptsächlich Einzelpersonen, die das machen und halt eine Person vom Verein Intervention, Netzwerkstelle Lesben, die das mitmacht. Und ja, es ist vor allem viel Fluktuation. Also es kommen manche und gehen, einige bleiben dann wieder Jahre und machen das über Jahre, tragen diesen Deichmarch mit. Also es ist sehr verschieden.
Spannend. Ist ja schön, wenn so eine Organisation so offen bleibt und sich auch immer wieder erneuert. Wie würdest du denn den Deichmarch jemandem erklären, der noch nie davon gehört hat?
Deichmarch ist halt, ja, halt ein Marsch für lesbische Sichtbarkeit oder verschiedene lesbische Sichtbarkeiten, weil das ist halt auch sehr, sehr breit gefächert. Generell ist, es gibt halt nicht so ein Bild, wie eine Lesbe ist. Es gibt halt viele verschiedene Lesben. Und der Deichmarch entstand vor allem daraus, dass halt lesbische Personen sich halt nicht mehr so sichtbar gefühlt haben beim normalen CSD. Und gerade wo der CSD auch immer kommerzialisierter wurde, viel mehr Leute dann auch eingeladen hat und vor allem aber sehr oft dann halt die Schwulen im Vordergrund standen. Halt so die Drag Queens, die werden gefilmt, die Allies, die mit ihren Fahnen wedeln. Aber es werden halt sehr, sehr wenig dann halt die Lesben gezeigt. So die einzigen, die man dann auch wirklich vorne ran sieht, sind halt die Dykes on Bikes, die man halt aber jetzt auch auf dem Dyke March hat.
Mhm. Also mehr Sichtbarkeit innerhalb von so einem queeren Spektrum. Das Dyke hat ja auch ein Sternchen. Was bedeutet das Sternchen in Dyke für euch?
Genau, das kann ich sogar vorlesen. Also es gibt halt das Dyke March Germany. Das ist halt dieser Zusammenschluss von den ganzen Dyke Marches, die es halt in Deutschland gibt. Wir haben auch ein paar, die Mitglied sind und die sich dann auch immer wieder vernetzen mit den anderen Dyke Marches. Und im Prinzip sind Dykes halt Flinter, also Frauen, Lesben, Inter, Non-Binär, Trans- und Agender-Personen, die sich halt dem lesbischen und oder queeren Spektrum zugehörig fühlen. Und Dyke war halt eigentlich eine Beleidigung für Lesben. Der Griff wurde halt emanzipatorisch umgedeutet und als empowernde Selbstbezeichnung reclaimed. Und das Sternchen zeigt halt die Offenheit gegenüber den unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten an und markiert halt Platz für vielfältige geschlechtliche und sexuelle Selbstbezeichnungen. So, es gibt halt verschiedene Lesben und das ist es halt. Es gibt halt auch verschiedene lesbische Sichtbarkeiten. Lesben, die halt nicht binär sind, leben vielleicht nochmal anders als Cis-Lesben. Schwarze Lesben haben auch eine andere Life Experience, sage ich mal, als halt weiße Lesben. Und so ist das halt ein sehr, sehr unterschiedliche lesbische Sichtbarkeiten, die es halt in diesem Spektrum gibt. Und deswegen wollen wir auch mit diesem Sternchen darauf hinweisen, dass es halt ein sehr, sehr offenes, breites Spektrum ist.
Und das ist ja auch gar nicht unumstritten. Ich erinnere mich, dass es auch Proteste gab von TERFs, also Trans-Including Radical Feminists, also transfeindlichen Feministinnen, die nicht alle sind mit der Öffnung dieses Begriffs so einverstanden.
Ja, das ist halt ein Thema, was halt auch in der Community wirklich sehr, sehr oft thematisiert wird. Das war halt noch einer der Dyke Marches, da war ich noch nicht in der Orga und habe das halt nur als Teilnehmerin mit angesehen. Da war allerdings, da gab es noch den Transblock. Der Transblock ist halt kein, also das ist nicht von uns so selbst vorgestimmt, so von wegen hier, Transpersonen sollen alle in einem Block da laufen, sondern das ist halt die Trans-Community selber, meist angeführt halt von der Gruppe The Transgender Menace oder auch NB Galactic Transtastic, die sich halt dafür entscheiden, ob sie halt als Block laufen oder nicht offiziell als Block laufen. Damals liefen sie halt noch als Block mit ihrem Transparent und deswegen haben sich auch die TERFs genau diesen Block dann rausgepickt, um dort halt diese Person anzugreifen beziehungsweise sie zu provozieren. Es war halt wirklich der Sinn oder halt die Intention von dieser Gruppe, die Transperson so zu provozieren, dass sie halt einen Angriff wagen würden, in welcher Weise auch immer, was sie halt für ihre Zwecke dann missbrauchen können. Mhm. Transblock wiederum hat sich dann halt gleich gesagt, wenn sowas passiert, würden wir es auf den Boden legen, ein sogenanntes Die-In machen, um halt zu symbolisieren, hey, euer Transhass tötet. Aus dem Dyke-Marsch selber kamen vor allem viele, viele Rufe, dass die transfeindlichen angeblichen Feministen, ich finde sie nicht wirklich feministisch. Deswegen, sie werden halt oftmals nur für uns als Nervensägen gesehen, die halt diesen Marsch stören. Die wurden halt nicht geduldet. So, das wurde halt von dem überwiegenden Teil der Community von uns auch nicht gemocht, dass die da waren. Und deswegen blieb dann auch dieser Demozug stehen. Und weil die Polizei halt auch will, dass dieser Demozug weitergeht, haben sie irgendwann diese StörerInnen rausgezogen.
Und das ist sozusagen jetzt die Strategie und das funktioniert und jetzt kommen die nicht wieder? Oder wie geht ihr mit so Störungen jetzt heute um?
Mittlerweile haben wir auch Pläne, wie wir mit StörerInnen umgehen. Es ist halt auch kompliziert, weil ja, es gibt halt gewisse Demo-Regeln und so und wir können halt nicht irgendwie Leuten einfach so sagen, sie sollen weggehen, nur weil wir sie einfach nicht mögen persönlich. Aber es ist halt eine Methode, wie halt sowas aufgelöst werden kann. In diesem Jahr, wo das passiert ist, gab es halt dieses, wie hieß es, 7-Euro-Ticket, 9-Euro-Ticket, womit halt transfeindliche AkteurInnen halt durch Deutschland getourt sind. Mhm. Die hatten halt dadurch die Möglichkeit, irgendwie von Berlin nach Hamburg und sonst und Köln über überall hinzureisen. Es sind irgendwie immer nur so maximal 10 Leute, die sowas machen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Minderheit. Und generell, das ist dann so Gruppen, die sich der LGB Alliance zugehörig bezeichnen. Und ob da überhaupt viele von Lesben sind, können wir nicht mal genau sagen. So manchmal sind das auch einfach irgendwelche, die es gar nicht wirklich lesbisch sind, aber trotzdem diesen Raum einnehmen, um halt eben zu spalten. Und das ist vor allem aufschrecklich, weil es geht darum, lesbische Sichtbarkeiten zu feiern und so muss man sich halt wieder mit irgendwelchen Leuten auseinandersetzen, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Also mittlerweile haben wir auch keine Störfälle mehr. Ja, es ist halt so, wir müssen uns trotzdem immer mal wieder damit auseinandersetzen, aber es kam halt nicht nochmal zu so einer großen Aktion. Ich glaube, die wissen halt auch, wie wir damit umgehen und dass das halt nicht zieht, dass auch die überwiegende Mehrheit der Community sagt, wir wollen halt keine transfeindlichen AkteurInnen hier in der Gruppe haben.
Schön, dass die Demo und die Community da so eine große Geschlossenheit gezeigt hat. Das ist ein empowernder Moment, sowas. Wie gut, dass das daraus erwachsen ist. Das bringt uns direkt ein bisschen zu der Frage von, warum braucht es heute überhaupt noch einen Dyke March?
Es ist halt genauso die Frage, warum braucht es noch einen CSD? Wir haben es halt immer noch mit wachsendem Rechtsextremismus, wachsendem Rechtsruck generell. Und das halt... wir mittlerweile auch eine Regierung haben, die aktiv halt queeren Organisationen und Gruppen halt die Fördergelder wegstreichen, die halt aber auch Sozialleistungen wegstreichen oder halt sagen, wir wollen möglichst viele migrantische Personen, geflüchtete Personen abschieben, teils halt auch welche, die LGBTQ sind und dann in ein Land abgeschoben werden sollen, wo ihnen da im schlimmsten Fall die Todesstrafe droht. Einfach nur, weil sich halt gerade das politische Klima so ergibt. Und das ist halt alles, sind halt alles solche Gründe, warum wir auf die Straße halt gehen müssen. Besonders, es gibt auch so diesen, ich glaube, eine Organisation macht das halt immer, dass sie immer raussucht, wie viele queere Charaktere in so Serien, bekannten Serien mitspielen. Und dann sieht man halt auch, wie das in den letzten Jahren, Monaten wieder gefallen ist und weniger Repräsentation stattfindet. Und wenn halt wenig Repräsentation auch von lesbischen Personen stattfindet, werden dadurch wieder Stereotype groß, die halt eher schädlich sind, als wirklich empowernd sind. Und wenn halt Lesben auch im öffentlichen Raum nicht stattfinden, dann existieren sie einfach nicht. Dann werden sie nicht geduldet, dann werden sie mehr gehasst und auch verdrängt und ihre Probleme werden halt auch einfach nicht wahrgenommen. Da ist halt auch sehr viel Überschneidung, gerade von Lesben mit Misogynie, mit teils Transfeindlichkeit, mit Klassismus, aber auch Rassismus, generell alles Mögliche. Wie gesagt, Lesben sind halt sehr divers, sehr verschieden und viele Themen gehen uns halt persönlich was an. Wenn ich jetzt auch sehe, da werden halt Sozialleistungen, Kassenleistungen weggestrichen, gerade im Bereich Psychotherapie. Sehr, sehr viele queere Personen, lesbische Personen brauchen halt eben diese Versorgung. Und das ist halt auch so ein großer Faktor, der dann dafür sorgen kann, dass halt so eine Community kleiner wird. Wir hatten das auch in der AIDS-Krise, wo dann halt das völlig ignoriert wurde, dass schwule Männer davon halt sehr betroffen waren und das auch immer nur darauf geschoben hat, ja, das sind immer nur schwule Männer, die werden halt krank. Es waren dann die Lesben, die dann halt gesagt haben, wir kümmern uns darum, wir sind und auch betroffen waren, weshalb wir auch dieses Akronym haben, LGBTQ, dass das L halt vorne steht. Also es ist halt so, dass wir immer wieder diese Kämpfe führen müssen und die werden halt, es sind eigentlich wirklich die gleichen Kämpfe, sie verändern sich nur stetig. Und wenn man das halt so schleifen lässt, dann wird sich halt auch nichts ändern.
Mhm. Das ist doch ein guter erster Eindruck gewesen und wir machen jetzt weiter mit einem Stück Musik.
I'm a mountain girl. Where we come from, there is snow on every mountain, yo. Where I come from, there is tourism galore, yo.
Hallo, wir sind zurück. Bei Le Radio, heute mit Nathalie vom Dyke March. Wir haben gerade schon mal ein bisschen darüber gesprochen, was der Dyke March ist und warum es den braucht. Aber warum heißt das eigentlich Dyke March?
Genau, Dyke ist halt vor allem ein emanzipatorischer Begriff. Also da war halt mal als Beleidigung, als im Deutschen würde man sagen Kampflesbe. Mittlerweile wurde er emanzipatorisch halt reclaimed, also wieder angeeignet, um halt eben zu sagen, wir sind halt die kämpfenden Lesben im Sinne von politischer Kampf. Wir kämpfen für unsere Rechte, wir wollen halt für uns einstehen, Sichtbarkeit schaffen. Und deswegen nennen wir es auch Dyke March. Auch March, weil wir halt ein Demozug sind und zusammen marschieren. Und ja, genau, das ist halt so diese Geschichte dahinter. Und eigentlich kam das dann ja aus Amerika natürlich, die waren dann halt die Vorreiter. Und dann kam das aber auch irgendwann hier nach Deutschland.
Und was unterscheidet den Dyke March jetzt vom CSD oder anderen CSD-Veranstaltungen?
Generell, also vor allem hier in Hamburg sind ja die CSDs, sind in Großstädten generell halt riesengroß, sehr kommerzialisiert. Es sind halt sehr viele Trucks, Wagen, sehr viele Menschen da. Beim Dyke March ist das halt ganz anders. Du hast halt vielleicht irgendwie einen Truck maximal oder halt ein, bei uns ist es das Soundbike und vielleicht ein Auto, die halt Musik abspielen. Wir haben halt unsere politischen Reden, wir haben bereits die Senatorin für Gleichstellung dann halt auch da, die manchmal dann eine Rede hält. Aber hauptsächlich ist es halt, wir wollen zusammen marschieren, halt die Straßen für uns einnehmen und halt bei uns sind keine tausende Leute, die am Rand stehen und uns zujubeln. Bei uns sind das halt wirklich ganzen Lesben, die sich halt stark machen, mit ihren Schildern, mit ihren Parolen auf die Straße kommen und sich dann halt die Straße nehmen.
Und dieses Jahr war ja auch wirklich sehr groß, der Dyke March, war mein Eindruck. Seid ihr zufrieden mit diesem Jahr?
Ja, wir sind sehr, sehr zufrieden. Also wir müssen auch sagen, dieses Mal war das Wetter auf jeden Fall sehr, sehr gut, größtenteils. Wir hatten das schon wieder, dass es halt am Anfang geregnet hat und wir einen Regenbogen hatten. Also was ist das für ein Zeichen?
Perfekt.
Das zweite Jahr in Folge. Aber zumindest war es halt, beim letzten Mal war es halt auch so, dass dann doch nochmal ein großer Regenschauer kam. Und das ist halt schlecht. Dann gehen halt viele, viele Leute wieder nach Hause, verständlicherweise. Dieses Mal waren halt sehr, sehr viele Lesben und Allies da, die uns unterstützt haben, die das mit uns durchgezogen haben und die halt interessiert an dieser Veranstaltung waren. Und das freut uns generell auch sowieso, weil so können wir halt ein Zeichen setzen, so können wir halt gut auftreten. Und so haben wir auch alle miteinander Spaß. So wissen wir, was wir tun, hat einen Sinn und es kommt an.
Schön. Und du hast gesagt, Dyke ist die politische Lesbe. Und da frage ich mich, welche politischen Forderungen verbindest du mit dem Dyke March?
Es gibt halt sehr, sehr viele Forderungen. Ich habe jetzt zum Beispiel diesen ganzen Forderungskatalog, den würde ich jetzt nicht alles vorlesen, weil es ist sehr, sehr viel. Aber es ist halt auch sehr unterschiedlich. Halt, das erste ist halt diese Forderung von mehr Sichtbarkeit der vielfältigen Dykes jenseits von Stereotypen, Zuordnen und Beschreibungen. Aber es geht halt auch über von der Teilhabe von Dykes im Alter, Teilhabe von Dykes mit Behinderung, die Rechte von Dykes of Color, von migrantischen Dykes mit Fluchterfahrung, generell auch Sensibilisierung zu diesen Themen, dass halt auch Gelder an gewisse Projekte, Organisationen fließen, die halt eben diese Dykes unterstützen. Das ist vor allem aber auch die Armutsbekämpfung. So Dykes sind halt noch mehr stärker von Armut bekämpft, weil halt dieses System darauf ausgelegt ist, dass es heißt so Mann und Frau und der Mann verdient vor allem dann viel Geld und besonders halt, dass die Ehe zwischen Mann und Frau, die wurde halt nie in Frage gestellt. So, wir mussten halt ewig lange kämpfen, bis überhaupt dann eine Ehe zwischen einer Frau und einer Frau dann möglich war, damit halt, falls die Partnerin verstirbt, dass man dann auch Witwengeld halt bekam. Und das ist halt auch so ein Ding mit dem Geld. Frauen verdienen weniger, Frauen kriegen dann auch weniger Rente und somit rutschen viele, auch Lesben, dann in die Altersarmut. Und dann werden halt auch versucht, lesbische Wohnprojekte zu fördern und es fehlt dann immer an dem Geld, an dem Einsatz. Und so die Schwulen, die sieht man halt öfters, da kümmert man sich öfters. Auch die Partyszene ist halt sehr, sehr schwulenlastig. Es gibt teils auch Partys, Bars, gerade in Berlin auch, die halt wirklich rein für schwule Männer sind. Für Dykes ist es mittlerweile nicht so, da ist sehr, sehr viel verloren gegangen über die Jahrzehnte. Bars, die halt zugemacht haben, Cafés, die nicht mehr existieren. Und natürlich ist aber auch Transrechte so ein großes Thema bei uns. Also hier steht noch in den alten Forderungen so die Abschaffung des sogenannten transsexuellen Gesetzes. Das haben wir mittlerweile nicht mehr. Aber wir müssen halt trotzdem weiter dafür kämpfen, dass Transpersonen halt nicht nur die Sichtbarkeit bekommen, sondern vor allem den Schutz bekommen. Also das ist es ja, Lesben werden halt vergessen, die kriegen keine Sichtbarkeit. Transpersonen kriegen Sichtbarkeit, aber keinen Schutz. Die werden dann oftmals instrumentalisiert und halt, wie auch bei uns, dann halt als Instrument zur Spaltung genutzt. Und das sind halt mit unsere Geschwister quasi. Das sind halt auch Teile der Dyke Community. Viele sind halt selber lesbisch, bi, queer. Und fühlen sich halt wohl auf unserer Demonstration, wohl in unserer Community und verdienen halt genauso, dass man Projekte fördert, dass man halt Strukturen beibehält, dass man sie inkludiert. Also das sind halt alles so große Themen, die damit reinspielen. Das ist halt sehr, sehr, sehr viele verschiedene Themen. Auch, dass Operationen an Intersex-Personen verboten werden, dass sie gar nicht mehr stattfinden. Das halt aber auch das Thema Pornografie, das halt lässt mir immer noch einen sehr sexualisierten Kontext für halt cis-hetero-Männer nur gezeigt werden und nicht halt als empowernde Dykes für Dykes. Mhm. So, das sind alles so Themen, die wir in unseren Forderungen wiederfinden und noch viel, viel mehr. Also da kann man wirklich stundenlang, glaube ich, drüber reden.
Auf jeden Fall, weil du hast jetzt gerade eine Menge Themen angesprochen, wo ich in einige gerne nochmal tiefer reingehen wollen würde. Und all diese vielen Themen zusammenzuhalten, das ist ja auch gar nicht so einfach. Also wie macht ihr das denn? Also diese Aufstellung der Forderungen oder wie kriegt ihr diese ganze Community, die so divers und unterschiedlich ist, wie kriegt ihr die so zusammen?
Ja, es ist generell schwierig. Wie gesagt, wir sind Teil der Dyke March. Das Lesben-Netzwerk ist ja halt, wo auch viele vom Dyke March dabei sind, nochmal unterschiedlich und die machen auch dann teilweise Workshops und bieten Dinge an, wo man halt in den Austausch miteinander kommt. Zuletzt war halt eine Veranstaltung von Lesben-Netzwerk im Pride House, wo es halt auch zusammen mit den queerpolitischen SprecherInnen von Grünen und SPD und Linke war eigentlich auch vorgesehen, aber die war leider erkrankt. Darum ging so um die Förderung von lesbischen Projekten, Bürokratie und was nicht allem. Generell ist, wir müssen auch immer wieder von Jahr zu Jahr gucken, was ist halt auch das, was gerade so im Vordergrund steht, was wirklich aktiv bedroht ist. Und mussten, als wir auch die Rede geschrieben haben, zum Dyke March dieses Jahr haben wir dann auf die letzten paar Tage nochmal Änderungen reingenommen, weil dann wieder nochmal irgendwas passiert ist. Es kam halt dieser Anschlag in Berlin, es kamen dann diese Vorschläge oder ja Forderungen von der Politik hier in Hamburg, dass dann schon wieder gesagt wird, wir wollen das 4B streichen oder wir wollen hier und da Forderungen von Trans-Spaces streichen. Und das mussten wir halt auch alles reinnehmen, weil wir das halt so wichtige, dringende Themen erachtet sehen. Aber wir versuchen halt immer alle anzusprechen. Aber ja, es ist halt wirklich so ein riesengroßes Spektrum, dass wir immer versuchen, irgendwo einen Fokus vielleicht mal zu setzen im Jahr. Wie gesagt, das ist halt so. Manchmal sind halt gewisse Themen dringender als andere. Und die versuchen wir dann nochmals mehr einzugehen. Aber generell versuchen wir dann immer alle anzusprechen und alle Probleme anzusprechen. Aber wie gesagt, es gibt halt so, so, so viele Probleme, so viele Forderungen, die man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen kann. Für manche, wie gesagt, dieses Transsexuellengesetz wurde zum Beispiel abgeschafft. Das ist zum Beispiel schon mal ein Erfolg. Es wird halt immer noch darum gekämpft, um die Anerkennung von lesbischen Müttern, weil da dieses Abstammungsgesetz immer noch Lücken aufweist. Und das sind alles so Themen, die sind immer wieder relevant und da. Und manche Forderungen kann man durchsetzen und andere sind halt immer und immer und immer wieder da. Also ein weitbehrender Kampf, sage ich.
Ja, ich fand die Auftaktrede wirklich sehr gelungen. Also ich finde, diese Themenschwerpunktsetzung ist euch wirklich, das ist wirklich durchgekommen, gerade mit, dass eben keine rassistischen Antworten auf solche Anschläge geben darf, dass das nicht das im Sinne der Community ist. Das fand ich wirklich, wirklich eine gute Rede und eben auch mit diesem Fokus nochmal auf das 4B, also Transsuchtberatung in Hamburg, die jetzt gestrichen werden soll, was wirklich eine Katastrophe für die Community ist. Da leistet ihr wirklich viel. Und bevor wir jetzt in all diese einzelnen Themen nochmal reingehen, würde ich nochmal ein bisschen Musik spielen. Ah, Hallo, wir sind zurück bei Le Radio, eurer queerfeministischen Radiosendung, immer am dritten Sonntag im Monat auf 93.0 MHz oder fsk-hh.org. Wenn ihr den Anfang der Sendung verpasst habt, könnt ihr die Sendung auch nachhören auf freieradios.net oder auf eurer Favorite Podcast-Plattform. Heute haben wir Nathalie vom Dyke-March da und nachdem wir jetzt schon ein bisschen darüber gehört haben, was der Dyke-March ist und was so politisch am Dyke-March ist, würden wir jetzt noch mal ein bisschen in die Themen reingehen, die wir gerade so angerissen haben. Und du hast ja jetzt gerade so im Vorbeigehen einmal erwähnt, dass Frauen nicht so viel verdienen wie Männer im Allgemeinen und dass es deswegen ein Armutsproblem in der lesbischen Community gibt, das sich auf unterschiedliche Art und Weisen zeigt. Willst du dazu noch ein paar Worte verlieren?
Gerne. Ja, wir vom Dyke-March sind ja auch so, wir nehmen halt keine Spenden von irgendwelchen Unternehmen und sowas an. Wir sind halt auf Spenden angewiesen, generell von Privatpersonen meist, aber auch manchmal auch von kleinen Spenden von Parteien noch, die uns unterstützen, die demokratischen Parteien, die uns halt noch Geld geben. Aber ja, das, an dieser Stelle auch gerne mal gucken, wenn ihr spenden wollt, wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt uns eine Nachricht sonst auch über Instagram. Da haben wir halt den Dyke-March Hamburg Account, wo wir halt auch alles Mögliche posten, wo auch demnächst vermutlich ganz viele Fotos noch kommen vom Dyke-March. Ja, es ist ja ein March der lesbischen Sichtbarkeit und deswegen ist auch eigentlich immer eine Fotografin vor Ort, die halt Fotos macht, um halt auch noch die verschiedenen Personen, die anwesend waren, zu zeigen. Und das macht mich auch immer sehr happy zu sehen. Dann hast du Leute, die dabei sind, die im Rollstuhl sitzen. Dann hast du dicke Lesben dabei, schwarze Lesben dabei, ältere Lesben. Und es zeigt halt so schön die Vielfalt der Community und auch die vielseitigen Forderungen. Viele kommen ja mit Schildern oder T-Shirts mit schönen Aufdruck drauf. Und generell das Thema Förderung ist halt ein großes Ding. Und lesbische Räume verschwinden halt immer mehr. Das liegt halt auch daran, dass Lesben halt dann meist weniger Geld zur Verfügung haben, weniger Zeit auch teils zur Verfügung haben. Ich meine, es sind auch meist eher die Flinter, also nicht nur Frauen, aber auch Transpersonen, nicht-binäre Personen, die halt mehr Care-Arbeit auch übernehmen und das halt nochmal zusätzlich draufkommt, dass sie dann auch Angehörige pflegen zum Beispiel, dass sie halt ihren eigenen Haushalt managen müssen, dass sie auch aus Geldnot vielleicht mehrere Jobs annehmen müssen und dann weniger Zeit haben, sich auch in gewissen Spaces für halt queere Personen zu begeben. Und gleichzeitig ist es auch so ein Problem von manchen Spaces, die halt auch nicht barrierearm genug sind oder die halt einen starken Konsumzwang haben. So diese Third Spaces, wo du halt keinen Konsumzwang hast, die sterben auch immer mehr aus, weil wir in einer sehr kapitalistischen Gesellschaft halt leben.
Mhm. Und zu diesem Barrierethema, das ist ja auch bei euch auf dem Dyke-March ein Ding, weil also ein March setzt erstmal voraus, dass Leute gehen können oder E-Rolli haben oder geschoben werden oder wie auch immer. Mhm. Und genau, wenn man nicht sehen kann, ist so ein March auch eine Herausforderung. Und ich habe auch gesehen, dass ihr auch eine Gebärdensprachverdolmetschung hattet, zum Beispiel für die Auftaktrede beim March.
Mhm, genau, das ist auch so, dass wir jetzt seit letztem Jahr gebärdensprachdolmetschende Person haben, die halt zumindest die Rede dann schon vorab bekommen und übersetzen können, so dass wir da ein bisschen mehr Barrierefreiheit reinbringen. Es ist halt auch eine Herausforderung. So leider ist halt, wie gesagt, so ein Marsch nicht für jeden etwas. Für Menschen, die halt nicht so gut zu Fuß sind, laufen halt nur einen Teil mit oder gucken sich nur die Anfangskundgebung an. Oder sind vielleicht auch gar nicht dabei. So kann ich auch verstehen. Jeder muss auf seine Ressourcen achten. Und wir versuchen zu gucken, wo wir halt überall zumindest gewisse Barrieren abbauen können, damit Menschen teilnehmen können.
Die Diversität des Dyke-March hat sich auf jeden Fall auch an diesen vielen Schildern, die du gerade erwähnt hast, deutlich gemacht. Es gab sehr viele sehr witzige Schilder auch. Ich bin sehr gespannt, was da auf eurem Instagram-Account noch aufploppt. Und auch da ist ja die Unterschiedlichkeit der Community so sehr sichtbar geworden. Kannst du noch mal was sagen zu der Herausforderung für BIPOC Lesbians oder Trans BIPOC Lesbians oder also das das Spektrum der Marginalisierung ist ja groß.
Ja, generell BIPOC, Lesbians, also was auch so ein großes Thema generell, glaube ich, in der lesbischen Community ist, dass halt das Lesbischsein abgesprochen wird manchmal oder dass jemand nicht direkt als lesbisch gesehen wird, weil die Person zu feminin ist oder halt ja vom Aussehen her wird nicht sofort als Lesbe erkannt. Und das ist auch etwas, was halt auch Trans-Dykes oder BIPOC-Dykes betrifft, merke ich. Aber es ist halt genauso auch mit finanziellen Nöten, die halt Personen of Color oder auch Transpersonen mehr treffen, weil es ist auch generell schwieriger, auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt halt eben eine Wohnung zu finden, einen Job zu finden, der halt genug bezahlt und den, wo man halt möglichst diskriminierungsfrei seiner Arbeit nachgehen kann. Und das klingt eigentlich wie so eine ganz humane, normale Forderung und trotzdem ist da so viel Widerstand, was eigentlich nicht nachvollziehbar ist.
Und der Dykematch hat ja das Ziel, Sichtbarkeit zu erzeugen. Und das klappt ja anscheinend auch. Also es gibt Instagram, du bist heute hier in der Radiosendung. Wie drückt sich diese Sichtbarkeit noch so aus? Merkt ihr was davon, dass die Themen aufgegriffen werden? Oder der Demozug ist ja sichtbar in der Stadt. Und heutzutage ist ja aber auch immer so wichtig, alles medial nochmal zu spielen, um irgendwie eine größere Aufmerksamkeit zu erreichen.
Ja, wir versuchen schon überall, wo es halt geht, eine gewisse Aufmerksamkeit zu erreichen. Wir sind jetzt auch immer wieder im Pride-Magazin von Hamburg Pride auch zu sehen, weil der Dykematch halt ein sehr wichtiger Teil auch ist von diesem CSD-Wochenende. Und was man aber auch manchmal, was wir halt auch versuchen, ist auch Kontakt halt zur Politik zu haben. Halt wie gesagt, wir hatten die Senatorin auch schon bei uns, weil halt die Netzwerkstelle Lesben halt vom Büro für Gleichstellung finanziert wird. Wir hatten allerdings jetzt auch die queerpolitischen SprecherInnen, sind halt auch Teil vom Dykematch. Die Indira Chuda ist halt bei den Dykes on Bikes halt auch dabei, ist jetzt für die SPD in der Bürgerschaft. Miriam Block ist halt immer wieder da als parlamentarische Beobachterin zum Beispiel. Und das sind auch Personen, mit denen wir halt versuchen, auch in Kontakt zu bleiben zu solchen Themen. Und ich merke halt, das sind auch Personen, denen ist das wirklich wichtig und die versuchen dann auch wirklich für uns dann halt Rechte und Fördermittel und was nicht alles zu erkämpfen. Es ist halt schwierig, generell als queere Person in der Politik, glaube ich auch.
Auf jeden Fall. Das heißt, ihr seid auch jenseits von dem Tag des Marches aktiv und versucht, euer Netzwerk aufrechtzuerhalten?
Genau. Das Lesben-Netzwerk ist sowieso die ganze Zeit aktiv. Der Dykematch, also die Organisation vom Dykematch, die konzentriert sich halt nur auf diesen Tag speziell. Aber da ist halt auch sehr, sehr viel Arbeit, was wir da reinstecken. Das sehen die Menschen gar nicht, aber es ist so, nach dem Dykematch ist vor dem nächsten Dykematch. Und dann sitzen wir dann auch schon wieder zusammen, was lief gut, was können wir besser machen. Es ist allerdings auch bei sehr vielen Sachen so eine Frage von, haben wir das Geld dazu, haben wir die Person, also die Women Power oder Flinter Power dafür, das auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, manche Leute bleiben halt für ein Jahr und haben dann nicht mehr die Kapazitäten mitzumachen und andere machen das immer wieder von Jahr zu Jahr. Und neue Mitglieder da zu gewinnen ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Wir müssen halt immer wieder gucken, was schaffen wir auf die Beine, wofür haben wir überhaupt dann die Zeit. Manchmal kommen dann irgendwelche Ideen, wir hätten gerne irgendwie den und den Künstler oder Künstlerin gerne noch am Ende dabei, aber hatten dann nicht mehr die Zeit oder den Vorlauf, sowas dann zu planen. Letztes Jahr war halt der noch größere organisatorische Aufwand, weil wir 10-jähriges Jubiläum hatten. Da hatten wir
herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Jetzt sind wir 11 Jahre sogar schon. Aber letztes Jahr hatten wir halt eine Party halt zusätzlich noch geplant. Dann hatten wir den Dykematch, wo wir auf dem Spielbudenplatz geendet sind und halt die Bühne dort nutzen konnten. Halt zwar ohne Technik, aber wir konnten uns halt auf die Bühne stellen und hatten halt viele, viele Personen von Organisationen, die uns halt über die Jahre supportet haben, die halt kurze Dankesworte oder Grußworte gehalten haben von anderen Dykematches, die uns besucht haben, von Dykematch Germany generell, von aber auch Organisationen und Kleingruppen, Personen. Also Sophie Koch war zum Beispiel da, kann ich mich noch erinnern. Die Queerbeauftragte der Bundesregierung jetzt. MHC war da. Dyke Marches aus anderen Bundesländern waren da. Also es waren schon sehr, sehr viele. The Handmaids Riots ist auch eine Gruppe, die uns immer wieder unterstützt, die versucht immer mal wieder eine Aktion zu machen. Sind wir auch happy, dass die da auch nochmal Sichtbarkeit erschaffen auf diese Themen. Genau, und halt mit der Trans-Community, mit Transtastic and Galactic versuchen wir dann auch immer wieder, also sind wir halt auch die ganze Zeit im Kontakt und die unterstützen uns halt auch sehr.
Mega cool, wenn sowas noch möglich ist, dann noch so eine Kundgebung auf dem Spielbudenplatz zu machen und eine Party, aber mega viel Aufwand und Herausforderung.
Also das war wirklich so ein einmaliges Ding und ich glaube, manche sagen auch so, das machen wir jetzt erstmal nicht nochmal, weil es verbraucht schon sehr viel Zeit und Mühe, sich mit all dem auseinanderzusetzen.
Absolut. Manchmal lässt sich das ja auch trennen. Die einen machen den March und die anderen kümmern sich um die Party nachher. Vielleicht müsst ihr das nicht auch noch machen, sondern findet euch eine Crew, die das für euch macht.
Ja, das hatten wir sogar auch schon getrennt und dennoch war es halt schwierig, genügend Leute halt für solche Aufgaben zu bekommen.
Absolut.
So, ich kann es auch verstehen. Jeder muss halt selber so auf seine Ressourcen Acht geben mit halt irgendwie dem normalen sozialen Leben, was man halt noch führen muss, den Haushalt, den man führen muss, der Arbeit, die man noch erledigen muss und dann halt noch das Ehrenamt. Und ich glaube, viele gehen halt an Ehrenamt, dass es auch einen sehr belasten kann. Ich finde, Ehrenamt kann einen genauso gut empowern. Man muss halt wirklich eine gute Balance da finden.
Ja, und es liegt auch viel daran, wie Leute miteinander umgehen dann in diesem Ehrenamt, wenn es stressig wird, wenn die Aufgaben viel werden und so. Und trotzdem bleibt das bestehen, was du sagst, ne? Dass in dem Moment, wo Care-Arbeit reinkickt und halt der Druck auf die einzelne Person immer stärker und immer größer wird, dass die Freiräume einfach nicht mehr bleiben, insbesondere für Flinter-Sternchen, um überhaupt noch die Ressourcen und die Kapazitäten zu haben, sich für sowas zu engagieren.
Ganz genau. Dieses Jahr hatten wir allerdings auch eine neue Sache und das war halt dieser kleine Merch-Stand, den wir noch hatten, wo man sich nicht nur unsere Bändchen holt, wir machen halt jedes Jahr unsere kleinen Dyke-Batch-Bändchen, sondern halt auch noch Karabiner, die man für eine kleine Spende dann erhalten konnte, wo halt Dyke-Batch Hamburg drauf stand. Also das ist auch so eine neue Sache.
Ja, für mehr Sichtbarkeit rund ums Jahr auch, ne? Ja. Mega cool. Und natürlich auch ein bisschen ein Spiel mit dem Klischee, möchte ich meinen.
Ja, so Karabiner ist das so ein Symbol, was seit Jahrzehnten mal auftaucht, aber auch recht nischig ist. Also es gibt auch einige Lesben, die kennen dieses Klischee gar nicht. Und dann gibt es viele, die, ach ja, das ist ja so ein Klischee, dass man das immer, das Lesben immer 3000 Karabiner mit sich tragen.
Gibt es andere Klischees, mit denen ihr euch rumschlagen müsst oder die dir begegnen?
Ja, bestimmt. So einige Klischees gibt es halt immer mal wieder. Auch dieses Klischee von Butch und Femme. Also vor allem, dass Lesben immer sehr maskulin auftreten und kurze Haare haben und sowas. Und da gibt's auch viele Lesben, die überhaupt da gar nicht reinspielen, die halt lange Haare haben oder die halt vor allem sehr, sehr feminin aussehen. Ich sehe jetzt im Alltag auch meist eher sehr feminin ein. Also ich bin auch Drag King, also ich kann auch sowas machen, aber normal bin ich im Alltag halt eher die pinke Lesbe, die du irgendwie aus 100 Metern Entfernung siehst.
Mhm. Und wo kann man deine Drag King Shows sehen? Gibt's da?
Ich mache das halt eher so amateurhaft, hobbymäßig. Aber ich habe halt auch einen Instagram-Account, pinke-lesbe, wo man halt meinen ganzen Krams dann sieht. Das kam eigentlich vor allem daher, dass Freundinnen von mir sich irgendwie mal auf Bahnfahrt zu einem kleineren CSD, wo ich halt auch war, getroffen haben und meinten, ja, ich wollte dahin, um Natalie zu unterstützen, zu treffen. So, ja, ich wollte auch eine Natalie unterstützen. Reden wir über die gleiche? Ist das eine pinke Lesbe? Ja. Wir reden immer die gleiche. Und seitdem habe ich jetzt diesen Namen.
Cool, dass du so ein Unterstützungsnetzwerk hast. Das wünsche ich auf jeden Fall allen in der Community. Das klingt schon wie eine sehr nette Geschichte. Weitere Geschichten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, machen wir nach der nächsten Pause. Bis dahin. Willkommen zurück bei Le Radio. Wir haben schon einiges über den Dyke March gehört und jetzt interessiert uns noch ein bisschen die Geschichten, die dir so in Erinnerung geblieben sind. Was kannst du uns zum Dyke March noch so erzählen?
Also da gibt es ja sehr, sehr viele Geschichten. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren schon. Was mich allerdings auch damals schon sehr positiv überrascht hatte, war halt dieser Zusammenhalt und dieses Zusammensein. Auch als diese Störaktion war, fand ich es wundervoll, dass dem halt kein Platz geboten wurde. Ich fand es generell immer schön, dass halt so viele verschiedene Leute da waren und sich halt immer so gekleidet und gestylt und geschminkt haben, wie es ihnen passt. Dieses Magazin Elmag war auch schon mal da und hat dann Fotos von manch TeilnehmerInnen gemacht, in halt ihren Outfits, in ihren manchmal schwarzen, manchmal bunten, manchmal sehr freizügigen, manchmal sehr bedeckten Outfits. Und es war halt auch wirklich so ein Beitrag über lesbische Fashion und was halt Mode für Lesben bedeutet. Und da haben die auch mich gefragt nach einem Foto und das fand ich voll sweet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dann auch wirklich in diesem Magazin zu sehen bin und war es dann doch. Das fand ich wirklich toll. Ich find's generell immer schön, dabei zu sein, die Musik zu hören. Meistens gestalte ich halt die Playlists und versuche da immer eine gute Mischung zu machen und bin dann happy, direkt vorne neben diesen Soundbike mitzulaufen, mitzutanzen, zu feiern und in glückliche Gesichter zu sehen. Also das sind so alles Dinge, die mich happy machen und die mich dann auch empowern, das weiterzumachen. Ich finde es auch schön, im Nachhinein immer auf die Fotos zu blicken und manchmal auch Lesben zu finden, die ich wiedererkenne. Oder Freundinnen, die dann halt da waren und auch eine schöne Zeit hatten. Und manchmal sind da auch ganz witzige Fotos, die sich ergeben.
Es klingt auch nach mega viel Verantwortung. Also moderieren, die Playlist machen, in der Orga sein. It's a lot.
It's a lot, aber ich kenne das auch so. Also ich mache schon sehr, sehr lange ehrenamtliche Sachen. Ich bin da mittlerweile auch so, dass ich halt frei sprechen kann vor einem Mikrofon. Dass, wenn ich so darüber nachdenke, so klein, Natalie konnte das nicht. Sie konnte sich auch nicht vorstellen, dass sie überhaupt irgendwann mal bei einem Marsch dann eine Moderation führt, dass sie irgendwie auf einer großen Bühne steht oder sonst was. Und jetzt ist das so. Also ich finde, das ist aber auch wichtig, dass es sowas gibt. Ich hatte selber nicht wirklich viele lesbische Vorbilder und bin froh, wenn ich das vielleicht irgendwie mal für eine Person sein kann. Gerade auch auf dem Land. Ich komme vom Land. Wenn ich dort laut und bunt bin, dann kommen auch manchmal Leute zu mir und sagen, wow, das würde ich mich nie trauen. Und du machst das so einfach. Und das finde ich dann trotzdem irgendwie super sweet. Und ich weiß, es ist halt aber auch, Sichtbarkeit kann auch, braucht halt gewissen Schutz. Und ich weiß, dass ich nicht immer diesen Schutz haben kann. Und es wird auch Menschen geben, die mich nicht mögen, die nicht das mögen, was ich tue, was ich sage, wie ich mich kleide oder sonst was. Und das muss ich versuchen auszublenden oder damit halt klarzukommen. Und hoffen, dass niemand irgendwie böswillige Absichten dann hat.
Und dass deine Community dann da ist und dich trägt und Leute dich unterstützen.
Genau, aber ich denke schon, dass das zumindest hier in der Community der Fall sein wird. Also wir haben bisher immer Seite an Seite gestanden und ich hoffe auch, dass es immer so bleiben wird. Es gibt natürlich immer wieder Themen, die polarisieren, die entzweien sollen, aber irgendwo einen Konsens zu finden, wo die meisten dann immer noch mitgehen, finde ich wichtig und richtig in dieser Community.
Und wie geht ihr mit unterschiedlichen Perspektiven um? Wie handelt ihr das aus? Wie macht ihr das dann?
Generell ist es schwierig. Halt, wie gesagt, man muss halt gucken, irgendwo noch einen Konsens zu finden. Wir versuchen uns beim Dyke March auch auf lesbische Sichtbarkeit, auf lesbische Themen zu fokussieren und das nicht von irgendwann was anderem überrennen zu lassen. Und ja, wir versuchen halt vor allem das halt als eine empowernde Demonstration zu haben. Wir sind kein Trauermarsch, wir sind keine Veranstaltung, die halt nur das Schlechte dann irgendwie zeigt. Wir sind halt wirklich ein Marsch, die halt die positiven Seiten und die lesbischen Sichtbarkeiten zeigen möchte.
Ja, laut, bunt, auch sehr humorvoll, habe ich wahrgenommen. Was wünscht ihr euch denn, dass die Menschen nach dem Marsch mit nach Hause nehmen?
Ich denke, die meisten würden auch aus meiner Orga-Gruppe würden sich halt wünschen, dass die Menschen mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, dass sie halt nicht allein sind, dass sie gesehen werden und dass sie halt eine Community haben, die mit, Seite an Seite zusammensteht. Gerade wenn man halt sonst das so kennt, dass die Lesbe, das ist halt diese eine komische Frau, die man irgendwie aus der Nachbarschaft kennt. So, nein, das sind halt sehr viele freundliche, nette Leute. Und ich hatte dieses Jahr auch einen Freund von mir dabei, nicht binäre Person. Und diese Person hat dann überall auch Anschluss gefunden und wurde halt überall herzlich aufgenommen. Und ich finde das immer so, so wunderbar, dass man da zusammenhält, aufeinander Acht gibt und guckt, dass man ja eine schöne Zeit zusammen hat.
Und was können jetzt Leute tun, die euch gerne unterstützen möchten? Also auch jenseits des Marschs, aber auch für den Marsch.
Genau, also wie gesagt, folgt uns gerne auf Instagram. Wir haben auch eine Webseite vom Dykemarsch Hamburg. Wenn ihr wirklich Bock habt, uns zu unterstützen, ob klein oder groß, ob am Marschtag oder davor schon, kommt gerne zu uns, zu Orga, schreibt uns an, was ihr euch so vorstellen könntet, wo ihr eure Kompetenzen seht. So gewisse Dinge werden immer gesucht. Halt, OrdnerInnen sind super wichtig, damit so ein Marsch überhaupt funktionieren kann. Wir haben jetzt mittlerweile ein Awareness-Team und versuchen das halt auch immer wieder dabei zu haben. Es ist halt immer wieder so eine Sache von ja Personen, die halt auch da sind und diese Aufgabe übernehmen möchten und können.
Ist auch eine große Herausforderung, immer ein Awareness-Team zu finden.
Mhm.
Fährt es dann mit einem Wagen mit oder wie macht ihr das?
Nee, die sind meistens, glaube ich, einfach gekennzeichnet und laufen so mit und können angesprochen werden. Und ja, generell so immer mal wieder sind irgendwelche Sachen, die anfallen oder auch, die man sich teilen kann, wo man zusammen unterstützend arbeiten kann. So, wir hatten dieses Jahr auch wieder eine neue Person, die dann in der Orga-Gruppe zusammen eine Rede dann geschrieben hat. Das war halt diese lange Rede, die dieses Jahr Roxy gehalten hatte.
Mhm.
Und das ist halt auch mal wieder eine Herausforderung. Was sind die Themen, die uns gerade bewegen? Was wollen wir da alles reinbringen? Also es gibt immer wieder irgendwelche Aufgaben, ob klein oder groß, die so anfallen. Und wenn jemand sagt, boah, da habe ich Bock, das zu machen, wir nehmen gerne jemanden an die Hand und führen die Person da durch. Und wir freuen uns generell über jeden, der dabei ist.
Mhm. Und wenn du in die Zukunft schaust, was wünschst du dir für den Dykemarsch in 5 Jahren? Wie soll der Dykemarsch sein? Wie soll Hamburg sein? Wie soll die Welt drumherum sein?
Ich möchte vor allem, dass der in 5 Jahren immer noch existiert.
Mhm.
Ich hoffe vor allem, dass die politische Lage sich bessert. Und, ich fürchte allerdings, dass wir immer wieder gleiche Forderungen noch auf die Straße bringen müssen, dass wir aber auch neue Forderungen vielleicht wieder haben werden. Oder alte Forderungen halt ausbessern müssen. So, transsexuellen Gesetzeswerk, trotzdem Selbstbestimmungsgesetz ist noch nicht zu 100% perfekt. Können wir immer noch dran arbeiten. Ich möchte halt, dass lesbische Mütter in diesen Abstammungsrecht integriert sind. Und generell, dass das gesichert ist, dass vielleicht auch queere Identitäten im Grundgesetz verankert sind, dass unser Schutz gesichert ist, dass unsere Existenz gesichert ist. Das sind so die Dinge und dass sich Menschen vielleicht auch darum ein bisschen kümmern. So klar, viele Leute denken so, ich kenne keine Lesben in meinem Umfeld. Doch, du kennst bestimmt Lesben in deinem Umfeld. Und das sind vielleicht aber noch welche, die sich nicht geoutet haben, weil sie sich nicht sicher fühlen. Und ich möchte das möglichst nicht haben.
Ja, die Herausforderungen sind wirklich groß. Und auch bei Klimawandel, KI, bei all diesen neuen Themen sind marginalisierte Gruppen eben auch diejenigen, die am meisten von solchen Veränderungen negativ betroffen sind.
Oh ja.
Da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun für zukünftige Dykemarches. Genau, und wenn Leute sich so auch jetzt auseinandersetzen wollen mit Themen oder jetzt so denken, ja geil, was gibt es für coole lesbische Serien oder Sachen, die mich empowern können oder mit denen sich Leute auseinandersetzen können. Hast du noch so Ideen, was du Leuten noch so mitgeben kannst, woran sie sich festhalten können bis zum nächsten Dykemarsch?
Da gibt es sehr, sehr viel. Ich vielleicht so shameless Self-Plugin, aber ich mache halt auch Radio.
Aha, ne? Tell us about it.
Ja, ich mache die Pink Channel Dyke Edition. Und wenn man halt so verschiedenen Dyke-spezifischen Themen, aber auch generell queer-spezifischen Themen was erfahren möchte, kann man da gerne mal reinhören. Und ich mache da auch immer gerne Veranstaltungstipps, die ich dann da raushaue, wenn man halt noch mehr mit queeren Spaces, Dyke Spaces interagieren möchte. da gibt es halt sehr, sehr viel Auswahl und man denkt das gar nicht, aber es gibt halt manchmal für migrantische Gruppen etwas, für schwarze Dykes etwas, für Trans Dykes etwas, also vieles kriegt man nur einfach gar nicht mit.
Und wo findet man den Pink Channel?
Genau, Pink Channel ist Teil von Tide Radio und da könnt ihr auch gerne auf pinkchannel.org gehen. Da sind auch die ganzen alten Sendungen zur Verfügung gestellt. Ebenfalls haben wir auch ein Instagram, also Pink Channel Dyke Edition. Da kündige ich meistens halt auch die Sachen an, die dann demnächst kommen. Genau, aber es gibt halt auch generell das normale Pink Channel Magazin und auch Pink Channel Trans Edition, wenn einen diese Themen ebenfalls interessieren.
Cool. Danke dir. Das war super spannend. Hast du noch letzte Worte, was du noch gerne loswerden willst? Noch was, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was du gerne noch sagen möchtest?
Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele schon besprochen. Also wie gesagt, zu manchen Sachen kann man auch halt stundenlang reden und aufarbeiten. Ich kann halt wirklich nur sagen, support your local lesbian halt. Mhm. Ich hoffe, dass halt viele beim nächsten Dyke March auch dabei sind und dass, wenn es auch so Kritik, Anregungen gibt, dann kommt auch gerne zu uns in die Orga und bringt das einfach hervor und wir gucken, wie wir das dann umsetzen können. Es ist halt immer so eine Sache, wie viel Geld, wie viele Personen haben wir zur Verfügung und was haben unsere Erfahrungswerte so in der Vergangenheit gezeigt, mhm, und sind dann aber trotzdem meist offen für sowas. Generell supportet uns, ob finanziell, ob durch Anwesenheit oder ob ihr einfach zu uns wirklich ins Orga-Team stoßen möchtet. Wir freuen uns über alles.
Cool.
Ja, und kommt auf jeden Fall zum nächsten Dyke-March. Also nächstes Jahr wollen wir auch wieder vor dem CSD große Demo machen. Und ja, wir freuen uns auf euch.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr euch diesen Aufwand und diese Mühe macht, uns diesen Dyke-March zu organisieren jedes Jahr. Wir wünschen euch viel Erfolg, viel Spaß und wir hören und sehen uns wieder auf der Straße oder im Studio.
Super, vielen Dank.
Das war unser Schwerpunktthema der Dyke March in Hamburg mit Nathalie. Ein sehr spannendes Interview. Aber wie schon angekündigt, haben wir natürlich auch noch unsere anderen Specials dabei. Ihr hört Alex Radio jeden dritten Sonntag im Monat, eure queerfeministische Radiosendung. Und ihr könnt uns auch immer nachhören, alle unsere Sendungen unter freie-radios.net. Und auch bei diversen Streamingdiensten, deren Name wir nicht sagen. Naja, jetzt kommt auf jeden Fall erstmal die Buchrezension. Viel Spaß.
Buchrezension. Miriam Davutwandi, das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. Dieser Satz klingt zunächst nach einer ganz üblichen Antwort eines Elternteils. Nach einem Urlaub, den man nicht buchen kann. Nach den Schuhen, die zu teuer sind. Nach einem Restaurantbesuch, der einfach diesen Monat oder auch dieses Jahr oder die folgenden Jahre einfach nicht drin ist. Für Miriam Davutwandi bedeutet dieser Satz aber viel mehr noch. Er steht für eine Kindheit, in der Geldmangel nicht nur bedeutet, weniger zu haben, sondern anders zu sein. In ihrem neuen Buch, Das können wir uns nicht leisten, erzählt die Journalistin und Podcasterin vom Aufwachsen in Armut in Deutschland. Das Buch ist im März bei BTB erschienen und umfasst 256 Seiten. Davutwandi erzählt sehr persönlich von Scham, vom Gefühl, nicht dazuzugehören, von der Angst, andere könnten die eigene Wohnung sehen und die Nase rümpfen. Aber sie bleibt nicht bei den Erinnerungen an eine schwierige Kindheit. Sie zeigt, wie soziale Herkunft einen Menschen auch später begleiten kann. Beim Studium, bei Freundschaften, beim Dating, beim Umgang mit Geld und bei der Frage, wie sicher man sich im eigenen Leben eigentlich fühlt. Und genau darin liegt die Stärke dieses Buches. Armut erscheint hier nicht als abstrakte Zahl aus einer Statistik. Davutwandi macht sie konkret. Sie zeigt, was es mit einem Menschen macht, wenn bestimmte Erfahrungen ständig mit dem Gefühl verbunden sind, das können wir uns nicht leisten. Dabei ist das Buch erstaunlich direkt, manchmal witzig, oft schmerzhaft. Davutwandi schreibt ohne große Beschönigung und ohne sich selbst zur Heldin einer klassischen Aufstiegsgeschichte zu machen. Sie ist heute erfolgreich und trotzdem, so beschreibt sie es, sind die alten Existenzängste nicht einfach verschwunden. In meinem persönlichen Umfeld gibt es Menschen, die sich beim Lesen von diesem Buch biografisch sehr gesehen fühlten und für das Buch eine große Empfehlung aussprechen. Allerdings ist genau diese persönliche Perspektive auch die Grenze des Buches, wie so oft. Wer eine umfassende wissenschaftliche Analyse von Armut in Deutschland erwartet, wird sie hier nicht finden. Es ist vor allem Davut Vandis Geschichte und die ihrer Familie. Eine Freundin hat mir zum Beispiel gesagt, dass sie sich sehr mit dem Buch und der Geschichte identifizieren kann, ihr aber der Aspekt von Drogenkonsum der Eltern gefehlt hat, was bei ihr persönlich mit Armut in der Kindheit untrennbar verbunden war. Jede Geschichte ist eben auch anders, auch wenn es gravierende Gemeinsamkeiten wie Armut gibt. In Deutschland leben unglaublich viele Kinder und Jugendliche unter der Armutsgrenze. Sie sehen per Social Media oder wenn sie mal aus ihrem Kiez rauskommen können, dass es nicht allen so geht und was andere Eltern oder Sorgeberechtigten ihren Kindern ermöglichen können. Armut erschwert Teilhabe und Chancen und wirkt sich auf Lebensentscheidungen und innere Glaubenssätze aus. Im Gegensatz zu den Aussagen inkompetenter PolitikerInnen ist der Weg aus der Armut nicht für alle möglich. Sie ist lebenslang in die Betroffenen eingeschrieben. Das können wir uns nicht leisten von Miriam Davutwandi ist ein persönliches, unbequemes und wirklich sehr lesenswertes Buch. Gerade für diejenigen, die glauben, Armut sei nur eine Frage des Kontostands.
Jetzt kommt der Newsflash für das LX Radio im August 2026. Frankreich. Die französische DJ und Aktivistin Barbara Butsch ist im Juli bei einem Musikfestival in Grenoble nach rund 20 Minuten von der Bühne gebracht worden, nachdem Demonstrierende sie beschimpft und Flaschen und andere Gegenstände auf die Bühne geworfen hatten. Die jüdische und lesbische Künstlerin spricht von einem antisemitischen Angriff. Bereits vor dem Festival hatte es Boykottaufrufe gegen sie gegeben, unter anderem wegen ihrer Positionierung gegen Antisemitismus und einer Reise nach Tel Aviv. Die Stadt Grenoble hat Strafanzeige erstattet und Butsch selber kündigte wenige Tage später an, sich nicht einschüchtern zu lassen und wieder auf die Bühne zurückzukehren. Schon nach ihrem Auftritt bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 war sie mit antisemitischen und querfeindlichen Hassnachrichten und Morddrohungen überzogen worden. München. In München ist Anfang August das Urteil zum Anschlag auf eine Verdi-Demonstration im Februar 2025 gefallen. Das Oberlandesgericht München verurteilte den Täter zu lebenslanger Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Er war mit einem Auto gezielt in einen Demonstrationszug von Verdi gefahren. Eine Frau und ihre zweijährige Tochter starben an ihren Verletzungen. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt. Das Gericht verurteilte ihn wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in 23 Fällen und wertete die Tat als islamistisch motiviert. Berlin. Am Abend des 25. Juli wurde am Rande des Berliner CSD ein Anschlag verübt. Gegen 22 Uhr fuhr der mutmaßliche Täter mit einem weißen Transporter in der Nähe des Potsdamer Platzes in den Tiergarten und erfasste mehrere Menschen. Anschließend griff er weitere Menschen mit einer Stichwaffe an. Eine Frau aus Polen wurde getötet, mindestens 29 weitere Menschen wurden verletzt. Der Täter floh zunächst und wurde am folgenden Tag bei einem Polizeieinsatz in Spandau erschossen, nachdem er offenbar mit einer Stichwaffe auf Einsatzkräfte zugelaufen war. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen, die Behörden gehen von einem islamistischen Motiv aus. Der Berliner CSD erklärte anschließend, islamistischen Terror klar benennen zu wollen, warnte aber zugleich davor, den Anschlag für rassistische Hetze gegen Musliminnen oder Menschen bestimmter Herkunft zu instrumentalisieren. Und jetzt kommt etwas Erfreuliches. Biber haben in London ein Hochwasserproblem in den Griff bekommen. Im westlichen Londoner Stadtteil Ealing hatte ein Gebiet seit Jahren immer wieder mit Überschwemmungen zu kämpfen. Technische Maßnahmen dagegen wären teuer und aufwendig gewesen. 2023 wurden dann dort stattdessen 5 Biber angesiedelt. Und die haben angefangen, das Problem auf ihre Weise zu lösen. Sie bauten Dämme, stauten Wasser und sorgten dafür, dass sich bei starkem Regen viel mehr Wasser in der Landschaft verteilen kann, anstatt das Gebiet zu überfluten. Inzwischen leben dort 8 Biber und der Hochwasserschutz hat sich deutlich verbessert. Ganz nebenbei sind neue Feuchtgebiete entstanden, die Wasserqualität hat sich verbessert und auch andere Tier- und Pflanzenarten profitieren. Zum Schluss noch eine gute Nachricht aus Hamburg. Seit dem 8. August 2026 gibt es einen neuen Buchladen, und zwar am Munzburger Damm, die queerfeministische Buchhandlung Perspektiven. Gegründet wurde sie von Amelie und Janne. Im Sortiment stehen vor allem Bücher von queeren, weiblichen und migrantischen AutorInnen, darunter auch Titel kleiner Indie-Verlage, die in großen Buchhandlungen oft wenig Platz bekommen. Der Laden versteht sich außerdem als Safer Space für Flinter, die LGBTQIA+-Community und andere marginalisierte Gruppen. Ihr findet den neuen Buchladen Perspektiven am Munzburger Damm 46.
Und das war's auch schon wieder mit Alex Radio im August 2026. Unsere nächste Sendung findet statt am 20.09. Da werden wir dann Leute vom Fluktoplasma zu Besuch haben, das im Oktober in Hamburg stattfindet. Das wird also wieder sehr, sehr spannend. Wir verabschieden uns von euch und wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Party, yeah. Tell me where the party.